Ganz herzlich willkommen zur 153. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich euch noch um etwas Persönliches bitten. Seit inzwischen über 6 Jahren entsteht Selbstwort vollständig unabhängig und ohne Werbung. In dieser Zeit habe ich jede einzelne Folge ehrenamtlich produziert, weil es mir immer wichtig war, dass dieser Podcast für alle frei zugänglich bleibt. Inzwischen bin ich jedoch an einem Punkt angekommen, an dem ich dieses Projekt ohne Unterstützung nicht mehr dauerhaft stemmen kann. Wenn dir Selbstwort hilft oder in der Vergangenheit geholfen hat, würde ich mich deshalb sehr freuen, wenn du Teil des Förderkreises Selbstwort wirst. Schon ab 3 Euro im Monat hilfst du dabei, dass dieser Podcast weiterhin kostenlos, unabhängig und werbefrei bestehen kann. Für alle Menschen, die ihn brauchen. Natürlich kannst du Selbstwort auch mit einem höheren Betrag unterstützen, wenn du das möchtest. Wenn jeder, der regelmäßig zuhört und von diesen Gesprächen profitiert, einen kleinen Beitrag leistet, können wir gemeinsam dafür sorgen, dass Selbstwort auch in Zukunft ein Ort bleibt, an dem Betroffene sich verstanden fühlen. Den Link zum Förderkreis findest du in der Folgenbeschreibung. Von Herzen danke ich dir für deine Unterstützung. Und jetzt noch etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Wenn du einen Menschen durch Suizid verloren hast und noch ein Hemd von ihm oder ihr im Schrank hängen hast, das du so, wie es ist, nicht trägst, kann daraus etwas Neues entstehen. Du kannst mir dieses Hemd schicken und ich fertige daraus eine individuelle College-Jacke. Ein Erinnerungsstück, das du tragen kannst. Alle Infos dazu findest du auf www.derrotefaden, rot mit TH, wegen Elisa Roth, derrotefaden.de unter Collegejacken. Da ich immer auf der Suche bin nach neuen Gesprächspartnern, melde dich gerne bei mir unter post@selbstwort.com, wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest. Heute gibt es eine etwas andere Folge. Denn ich spreche mit Lou und sie hat sich mit folgender Nachricht an mich gewandt. Liebe Elisa, ich bin Lou, 19 Jahre alt. Vor kurzem bin ich auf deinen Podcast gestoßen und habe mir bereits einige Folgen angehört. Besonders die Geschichte von Thomas aus dem August 2025 hat mich sehr berührt. Mir geht es in mancher Hinsicht ähnlich wie ihm. Ich habe zwar niemanden durch Suizid verloren, aber beinahe hätte man mich verloren. Ich finde das Thema Suizid unglaublich wichtig. Gerade weil ich trotz meines jungen Alters bereits eine sehr große Anzahl an Suizidversuchen hinter mir habe, weiß ich, wie wichtig es ist, offen darüber zu sprechen. Leider ist die Stigmatisierung von Suizidalität und Suizid immer noch sehr stark. Zwar habe ich den Eindruck, dass es sich in den letzten Jahren etwas verbessert hat, dennoch ist das Thema nach wie vor mit vielen Vorurteilen behaftet. Das führt leider dazu, dass viele Betroffene schweigen und dadurch oft noch stärker belastet sind. Falls du Interesse hättest, mit mir über meine Geschichte zu sprechen, würde ich mich sehr über eine Antwort freuen, auch wenn du in deinem Podcast bisher überwiegend mit Hinterbliebenen von Menschen sprichst, die durch Suizid verstorben sind. Liebe Grüße, Lou. Bevor ihr nun aber dieses Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Lous und mein Gespräch. Und jetzt begrüße ich die Lou. Hallo, liebe Lou, wie schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir haben in der Einleitung gehört, dass es heute eine Folge einer anderen Art ist, denn ich habe auch in der Einleitung Teile deiner E-Mail vorgelesen. Du hast dich an mich gewandt, weil du die ganze Thematik Suizid und psychische Erkrankung aus der anderen Perspektive erzählen kannst, die für uns Suizidbetroffenen ja durchaus sehr, sehr interessant sein kann. Das haben wir eben schon in der Folge, die du auch angesprochen hast in deiner E-Mail mit Thomas. Ähm, ich ich weiß gar nicht, welche Folgennummer das war, aber eben, das war auch jemand, der schwer erkrankt war, der 4 Suizidversuche überlebt hat. Und da habe ich wahnsinnig viele Reaktionen drauf bekommen auf die Folge, weil das eben sehr, sehr interessant für uns Betroffene auch war. Deswegen bin ich froh, dass du dich gemeldet hast. Und wir beginnen aber einfach wie immer, indem du uns mal am besten chronologisch von deinem Leben erzählst. Wie bist du aufgewachsen? Aus was für einer Familie kommst du? Am besten kannst du damit anfangen.
Also ich bin tatsächlich als Einzelkind aufgewachsen bei meinen beiden Eltern. Die waren zu dem Zeitpunkt doch noch nicht verheiratet. Die haben halt erst im Verlauf, wo ich dann so im Grundschulalter war, geheiratet. Die haben mich halt auch recht früh bekommen. Also beide waren 21, als sie mich dann schlussendlich bekommen haben.
Ja, das ist früh. Ja.
Ja, also es geht. Also es gibt natürlich Eltern, die jünger sind. Also 16-Jährige oder so. Mhm. Das ist ja zum Glück nicht so der Fall. Dennoch rückblickend kann ich sagen, dass die trotzdem große Schwierigkeiten hatten mit der Erziehung und mit dem Umgang einfach mit einem kleinen Kind beziehungsweise Baby und heranwachsendem Kind und dann im Verlauf Jugendliche.
Okay, das heißt, es hat sich auch nicht gebessert. Also es blieb irgendwie schwierig von Anfang an. Hattest du denn zu einem deiner Eltern ein besseres Verhältnis als zu dem anderen? Oder war es zu beiden gut? Oder wie war deine Beziehung zu deinen Eltern?
Also ich war hauptsächlich ein Vaterkind. Zu meiner Mutter hatte ich nie so eine starke Bindung, weil ich halt sie immer sehr oft trösten musste, was halt nicht in der Hand von einem Kind liegen sollte.
Nee. Aber was war los mit ihr?
Ja, die hat halt einfach so eigene Probleme, ist aber da diesbezüglich nie zum Therapeuten oder Psychologen gegangen. Weil meine Eltern haben sich halt öfter mal gestritten. Da gab es dann halt auch Situationen, wo die dann auch einfach, also einer von beiden einfach gegangen ist für mehrere Stunden und dann war ich halt auch so besorgt, okay, kommen die jetzt wieder?
Schrecklich, ja.
Ja, das ist halt schon ein bisschen schrecklich. Wegen Streits und so hat dann meine Mutter halt oftmals dann auch geweint gehabt und dann habe ich sie halt getröstet. Ja.
Also waren so die Verantwortlichkeiten total verschoben. Also eigentlich, hätte es ja genau andersrum sein müssen, ne?
Ja.
Okay. Aber zu deinem Vater hattest du ein enges Verhältnis?
Ja, ganz, also recht enges. Wir haben halt auch früher sehr viel gemeinsam gespielt. Der hat halt trotzdem Alkoholprobleme. Es ist halt dann mit der Zeit, soweit ich weiß, besser geworden. Also er hat trotzdem noch getrunken, aber halt nicht mehr so viel wie vorher.
Das heißt, du bist aufgewachsen mit einem alkoholkranken Vater. Wie hast du das richtig in der Erinnerung? Weil ich meine, als Kind kann man es ja auch gar nicht reflektieren. Man kennt ja nur das, ne? Und nimmt es ja auch nicht irgendwie als Problem wahr. Aber wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Ich kann mich tatsächlich gar nicht so wirklich daran erinnern. Ich weiß das tatsächlich vor allem aus Jugendamtsberichten, die ich letztes Jahr beantragt habe. Was eine große Hürde war, die zu bekommen. Aber
warum? Das heißt, du bist doch die Person, um die es geht. Kann man die das nicht einfach so beantragen?
Nur wenn ein berechtigtes Interesse besteht. Also das heißt, wenn irgendwie ein Verfahren oder so ist, zumindest zu dem Zeitpunkt, es soll jetzt mittlerweile auch eine andere Regelung geben, dass es vereinfachter ist, diesen Antrag zu stellen, dass man nicht unbedingt so einen Grund braucht, damit man in die Akten schauen kann. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe, war das noch der Fall. Und ich habe halt auch nicht meine komplette Akte bekommen, sondern nur ein paar Seiten. Und ich bin halt seit 2008 beim Jugendamt bekannt. Also ein Jahr nach meiner Geburt. Und da ist halt auch sehr, sehr viel geschwärzt. Also teilweise habe ich Blätter, wo nur ein Satz offen ist und der Rest ist geschwärzt.
Aber warum, wieso warst du dem Jugendamt von Anfang an bekannt? Irgendeiner muss es ja gemeldet haben oder sich ans Jugendamt gewandt haben, ne? Weißt du, wie es dazu kam?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass Nachbarn damals, die mit in seinem Haus gewohnt haben, Meldungen abgegeben haben zum Jugendamt. Und auch meine Oma, weil ich halt teilweise mehrere Stunden lang am Stück rumgeschrien habe, anscheinend als ich ein kleines Kind war. Oder halt generell oft Geschrei gehört worden ist, so dass es halt verwahrlost war. Also nicht ganz so schlimm, es wurde sehr hochgetrieben. Es war natürlich trotzdem kein guter Zustand. Da wurde halt auch eben gesagt, so, dass halt eben ein Alkoholproblem besteht bei meinem Vater. Ja, dass ich halt auch kaum draußen bin und generell, dass es da irgendwie sehr, also dass da sehr oft rumgeschrien wird, so, ne, und sehr laut ist.
Kannst du dich denn an Besuche vom Jugendamt erinnern? Sind die auch mal vorbeigekommen?
Daran kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Was ich, also woran ich mich halt erinnern kann, weil ich halt eben seit 2000 auch bekannt bin, ist, ich hatte halt irgendwann Familienhilfe. Ich weiß halt auch nicht seit wann. Es gibt halt nur ein paar Situationen, an die ich mich erinnere mit der Familienhilfe damals. Also da weiß ich halt, dass es eben Familienhilfe gab. Ich weiß aber auch nicht, ab wann das gewesen ist. Wahrscheinlich so schon ab 2008. Und tatsächlich auch bis zum Grundschulalter. Und danach hatte ich erstmal eine sehr lange Zeit lang keine Familienhilfe mehr. Und halt auch so die HPGs, also Hilfeplangespräche, daran kann ich mich halt auch noch ein bisschen erinnern, auch wenn ich halt nie wirklich Teil davon war, sondern halt nur in der Spielecke war und gespielt habe.
Okay, was waren das für Gespräche? Was bedeutet das?
Hilfeplangespräch ist halt so, da wird halt eben ja die weitere, also die Hilfemaßnahmen werden halt nochmal geplant, da wird halt geguckt, was für Ziele gibt es, was für Ziele wurden erreicht, inwieweit ist die Hilfe notwendig, muss sie verlängert werden.
Okay, verstehe. Halt. Aber wie würdest du denn rückblickend wann setzt deine früheste Erinnerung ein? Meine zum Beispiel setzt erst in der Grundschule ein, frühestens an, davor habe ich gar keine Erinnerung. Wann setzt das bei dir ein?
Ich kann kein genaues Alter bestimmen, aber so zwischen 2, 2,5, 3 Jahren.
So früh?
Ja, weil halt auch einfach sehr viele Traumata in der Kindheit liegen. Und vor allem an die kann ich mich dann leider sehr gut erinnern mittlerweile.
Ja.
Aber sonst kann ich mich nicht mehr so wirklich an Sachen erinnern. Aber ich kann auch noch, also mich noch sehr gut an die Kindergartenzeit erinnern und ganz bisschen von der Krabbelgruppenzeit. Aber minimal.
Wahnsinn, das ist ja wirklich sehr früh. Und Traumata in Bezug auf diese, sagen wir mal, eher schwierige Verbindung zwischen deinen Eltern?
Nee, da gab es noch einige Sachen, aber ich bin halt auch aktuell in einem laufenden Verfahren, wo ich auch nicht weiß, wie es ausgehen wird. Ja, deswegen, also da gab es einfach sehr viele Punkte.
Okay. Und was hast du denn für Erinnerungen an den Kindergarten oder dann an die Grundschule, wenn es auch hieß, du warst irgendwie auch viel alleine, hattest keine Sozialkontakte, hattest du denn irgendwann im Kindergarten oder in der Schule, hattest du denn da Freunde? Oder ich meine, wie war dein grundsätzliches Gefühl? Das hört sich ja jetzt echt gar nicht nach einer schönen Kindheit an, ne?
Also ich hatte auf jeden Fall auch in der Krabbelgruppenzeit Freunde, ich hatte in der Kindergartenzeit Freunde. In der Grundschulzeit sah das dann wieder ganz anders aus, weil das halt auch sehr stark geprägt war von Mobbing. 13 Jahre Mobbing habe ich
halt schon hinter mir.
Ja, ab der ersten Klasse und das ging halt auch von den Lehrern mit aus. Also die haben halt auch Kinder dazu angestiftet. Ja.
Oh Gott. Und was hast du gemacht? Hast du dich irgendjemandem anvertrauen können?
Also ich habe halt mit meiner Mutter darüber geredet gehabt, dass halt eben dieses Mobbing besteht. Sie hat mich, also soweit ich mich halt erinnern kann, mich halt einfach nur getröstet gehabt. Da war halt auch immer mal wieder ab einem gewissen Zeitpunkt so die Frage, okay, möchtest du Schule wechseln?
Ja.
Da habe ich aber halt immer gesagt, nein, möchte ich nicht. Also es wäre einfach gut gewesen, hätte meine Mutter mich einfach auf eine andere Schule geschickt. Hat sie dann aber halt nicht gemacht. Sie hat einfach auf mich gehört und mich einfach dort gelassen. Was mir nicht so gut getan hat.
Ist aber auch schwierig, kann ich mir vorstellen. Ich meine, wenn deine Eltern sowieso noch so jung waren und tatsächlich also so über den Kopf des Kindes hinweg zu entscheiden, wenn das Kind sagt, nein, auf gar keinen Fall, dann es ist auch nicht ganz einfach. Aber klar, ja, es ist jetzt ja wichtig für vielleicht Eltern, die zuhören, die in einer vergleichbaren Situation sind. Also du würdest rückblickend ganz klar sagen, auf jeden Fall weg von der Schule.
Ja,
definitiv. In deinem Fall jetzt.
Ja, also das Ding ist halt, ich hatte halt richtig große Angst davor, dass es dann in einer neuen Schule genauso schlimm sein könnte oder noch schlimmer. Deswegen wollte ich halt einfach nicht die Schule wechseln, sondern dann halt einfach durchziehen in der Hoffnung, dass dann die weiterführende Schule besser wird, was halt nicht besser geworden ist, leider.
Ach, Mann, hat deine Mutter oder haben deine Eltern sich denn mal an die Schule gewandt? Okay, du hast gesagt, es ging auch von den Lehrern aus, aber ich meine, irgendeiner muss ja mal was machen.
Das ging auch mit von der Schulleitung aus, weil die Schulleitung hat mich auch in den Förderstatus gesetzt, obwohl ich den eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn ich noch für ein Jahr länger im Kindergarten geblieben wäre. Ja. Aber das wollten die halt nicht machen und ich musste dann halt auch die zweite Klasse wiederholen.
Ach Gott.
Und hatte halt wirklich die ganze Zeit Förderstatus, also bis zur 10. Nee, doch, ja, bis zur 10. Klasse.
Was bedeutet das in der Praxis?
Ja, halt, also man kann es vorteilhaft sehen, man kann es auch nachteilhaft sehen. Die Vorteile sind halt einfach, vor allem auch dann in der weiterführenden Schule, dass du halt einen geschlossenen Rahmen halt hast, so mit verschiedenen Schülern dann halt, okay, die halt auch Förderstatus haben. Das bezieht sich aber nur auf ein paar Fächer und nicht auf alle, wo du halt besser gefördert wirst einfach. Ah. Also du hast halt auch etwas einfachere Aufgaben und du arbeitest tatsächlich auch nur auf dem Förderschulabschluss und dann gegebenenfalls auch Hauptschulabschluss hin. Weil höher kannst du dann halt in dem Punkt nicht an der Schule gehen, sofern du halt den Förderstatus hast.
Verstehe. Boah, da war aber in dem jungen Alter schon echt viel los in deinem Leben, ne?
Ja.
Boah, gab es denn irgendjemanden, der dir Stabilität gegeben hat?
Nicht wirklich. Also die besten Sachen waren halt einfach so, dass ich dann halt teilweise Freunde hatte. Und sonst war ich halt einfach nur die meiste Zeit draußen und habe halt für mich meine Sachen gemacht. Und ich glaube, das war halt auch einfach gut, dass ich halt einfach sehr, sehr viel draußen war, weil ich dann halt so gesehen meinen Safe Space hatte. Aber es hat halt im Endeffekt trotzdem nicht zu 100% ausgereicht, aber es hat mich halt durch meine Kindheit und Jugend einfach gut begleitet und relativ gut abgegrenzt von anderen Sachen.
Was sagst du denn rückblickend, was hätte, ich meine, eigentlich ist die Frage noch zu früh, aber vielleicht kannst du sie jetzt auf dieses erste Kapitel deines Lebens schon beantworten. Was hätte es für dich geben müssen? Wer hätte, ich meine, das Jugendamt, die hätten vielleicht besser hingucken können oder müssen oder irgendjemand hätte, ja, du hättest einfach Stabilität gebraucht und Unterstützung irgendwie, ne? Vor allem mit dieser Schulsache. Kannst du konkret irgendwas sagen, was hätte da sein müssen für dich?
Also, was ich halt sehr gut gefunden hätte, wäre, wenn man halt auch mich einfach aktiv in die Familienhilfe mit einbezogen hätte. Also natürlich so normal in der Familienhilfe war ich mit aktiv einbezogen, muss ja sein, weil es geht ja um die Familie und nicht nur meine Eltern oder nur um mich, sondern um die Gesamtkonstellation. Aber ich meine halt primär, wo dann halt das Jugendamt mal vor der Tür stand, dass man mich halt auch einfach fragt, ja natürlich, ich war ein kleines Kind, ja natürlich, aber halt ab einem gewissen Zeitpunkt konnte ich ja selber schon reden. Ja, natürlich ist die Kommunikation schwierig. Es ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Das heißt, es hat sich auch einiges so ein bisschen beim Jugendamt getan. Früher gab es halt nochmal andere Abläufe. Es wurde schlechter dokumentiert. Okay. Alles drum und dran. Was ja mittlerweile zum Glück zum größten Teil nicht mehr so ist. Aber halt, dass man halt mich einfach einbezogen hätte und gefragt hätte, okay, wie fühle ich mich denn? Und auch nicht, dass man einfach nur die Frage stellt, okay, ist hier irgendwas, was nicht sein sollte? Weil wie soll ich das beantworten? Für mich ist das ja normal. Ich kenne es ja nicht anders.
Ja, genau.
Also, also halt immer erst, wenn ich dann bei Freunden war, habe ich gemerkt, oh, okay, das sind halt irgendwie die Familien anders.
Ja. Ja, Wahnsinn, ne? Man hat gar keine Chance, als Kind das zu reflektieren. Ja, okay, und dann bist du auf die weiterführende Schule gekommen und da ging das dann weiter mit dem Mobbing?
Ja.
Woran haben die sich denn immer aufgezogen?
Das waren verschiedenste Sachen. Also es war halt, weil meine Zähne schief waren. Also die waren gar nicht so stark schief. Es war wirklich nur leicht. Dann, dass ich halt, also ich habe ein komplett essgestörtes Verhalten. Das ist auch sehr nervig. Das habe ich auch schon seit der Kindheit, weil wir halt recht ärmliche Verhältnisse hatten, also schon wirklich an der Armutsgrenze gekratzt haben. Wir hatten wenigstens ein Dach über dem Kopf, Heizung und warmes Wasser. Soweit waren wir aber halt nicht regelmäßiges Essen und ich konnte halt keine positive Bindung zum Essen entwickeln und das Problem hat sich halt durchgezogen und zieht sich immer noch durch. Und da habe ich mich dann also habe ich teilweise zu wenig gegessen, dann wurde ich halt dafür gemobbt oder dafür, dass ich dann halt irgendwelche Süßigkeiten gegessen habe, weil ich mir halt irgendwas schnell geholt habe, so wenn ich mal irgendwie Geld hatte, ja, so dann halt für Körpergewicht und für mein Verhalten, wie ich lache, dass ich leise bin, dass ich zu laut bin. Es war halt einfach alles. Also auch wenn ich aktiv auf die zugegangen bin und gefragt habe, warum die mich denn jetzt mobben, gab es halt auch nie eine richtige Antwort drauf.
Ja, natürlich nicht. Ja, auch ekelhaft. Es ist so schlimm, dieses Mobbing, ne? Und wie man ja sieht, ist es scheißegal. Sie hätten ja irgendwas immer gefunden, ne?
Ja.
Och, das bricht mir echt das Herz. Das ist einfach furchtbar. Ich kann mich da gar nicht reinversetzen, wie das sein muss. Und dann immer unter Todesangst mehr oder weniger zur Schule gehen zu müssen, ne? Furchtbar. Bist du auch angegriffen worden? Also körperlich, richtig?
Das war vor allem in der Grundschulzeit. Da haben tatsächlich, also ich war in der zweiten oder dritten Klasse und dann waren da so Viertklässler auf dem Schulhof. Und halt eine Viertklässlerin hat mich festgehalten und andere haben sich dann so einen Kreis um mich herum gestellt.
Ach, wie schrecklich.
So, und die wollten mich ja halt zusammenschlagen. Ich kam auch immer mit blauen Flecken nach Hause. Ich hatte sehr viele. Jeden Tag habe ich mindestens einen dazu bekommen. Ich habe versucht, mich auf Toilette zu verstecken, aber die Lehrer haben uns immer rausgescheucht. Ja.
Das aber, hätten ja auch Lehrer mitkriegen müssen. Und dass es nicht irgendeinen Lehrer wenigstens mal gegeben hat, der dir zur Seite gekommen ist, ne? Unvorstellbar.
Ja, ich hab dann extra versucht, tatsächlich dann irgendwie nachsitzen oder irgendwie sowas zu bekommen, sodass ich möglichst nicht in die Pause muss. Also alles, damit ich nicht in die Pause muss, ja, weil das für mich das Allerschlimmste war. Weil mir wurden halt auch, also auch in den Klassen an sich war es halt auch nicht gerade gut, weil da wurden mir halt auch ständig meine Sachen geklaut oder kaputt gemacht. Ja, aber die Pausen waren halt mit am schlimmsten. So.
Ja, das glaube ich. Ja. Ach, schrecklich.
Aber in der weiterführenden Schule gab es zum Glück, soweit ich weiß, keine wirklichen körperlichen Auseinandersetzungen. Also vielleicht ab und zu, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie es halt in der Grundschule war.
Und hattest du denn da wenigstens eine Freundin oder mehrere? Irgendjemand, der an deiner Seite war?
Zu Anfang gar nicht. Also ich hatte dann immer mal wieder welche, dann irgendwie ist halt der Kontakt verloren gegangen, man hat halt nicht mal miteinander geredet, oder es gab halt irgendwie Streit oder sonst was, aber ich hatte da tatsächlich eine sehr gute Förderschullehrerin, die mich da echt gut getragen hat, das ist, also wirklich, ich liebe diese Lehrerin. Die so süß ist. Sie war auch die erste, der ich mich anvertraut habe.
Ja.
Ja. Ich glaube, hätte ich diese Lehrerin nicht gehabt, die dann tatsächlich auch nach meinem letzten, also beziehungsweise ersten Klinikaufenthalt nicht meine Klassenlehrerin geworden wäre, so, ne? Also dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Also ich glaube, ich wäre einfach komplett untergegangen. Also ich war halt auch in der Zeit in einer krassen Essstörung. Also ja.
Ja, was das ausmacht, ne? Weil es steht und fällt so viel mit guten Lehrern einfach, ne? Und das, oh, da ist so viel Handlungsbedarf noch, ja, irre. Ja, wie ging es dann weiter? Ich meine, in deiner E-Mail hast du schon geschrieben, was du alles schon hinter dir hast und du bist ja erst 19. Also wann, fing sich da ja dann irgendwann alles an, irgendwie ja deutlich zu verschlimmern, offensichtlich, ne?
Ja, das war vor allem so ungefähr mit 12 Jahren wurde es dann sehr schlecht einfach. Also so, dass dann halt Suizidgedanken auf einmal da waren. Also vorher war es halt nur so unterschwellig, ja, ich möchte nicht mehr hier sein. Ja. So, ich halte das halt nicht aus. So war es halt. Aber da gab es halt nichts Konkretes. Ich war halt auch noch ein Kind. Ich glaube, ein Kind kann da auch nicht ganz so weit denken, so wie eine jugendliche Person, sage ich mal. Also natürlich können Kinder da auch sehr krass erkranken. Aber das hatte ich.
Ja, genau. Das können wir auch jetzt mal kurz einfließen lassen. Also es nehmen sich viel mehr Kinder das Leben, als man das denkt. Ich habe jetzt gerade keine Zahl zur Hand, aber es gibt wirklich Kindersuizide, ne? Es ist wirklich schrecklich. Das wird dann oft so abgetan als oder verbucht unter, ja, das war irgendwie ein Unfall beim Spielen oder ich weiß nicht was, aber ja, die Zahl ist tatsächlich höher, als man das so glauben würde. Ganz schlimm.
Ja, Also vor allem generell Kinder und Jugendliche sind da am meisten mitgefährdet und dann halt wieder die ganz alten Leute sind dann nochmal reingerechnet, wo es dann halt natürlich auch nochmal höher ist.
Ja, genau. Also bei Jugendlichen ist Suizid die häufigste Todesursache. Ja. Aber hattest du denn mit 12, also als du sagst, dass sich zum ersten Mal so Suizidgedanken tatsächlich konkretisiert haben, hattest du da mal gehört von irgendjemandem, der sich das Leben genommen hatte? Oder wie bist du drauf gekommen?
Also ich habe halt von niemandem gehört, der das gemacht hat. Also meine Mutter hat halt manchmal so, ja, unterschwellig so gesagt, so wenn du und dein Vater nicht wären, dann würde ich mir irgendwas antun. Aber das war halt nichts Konkretes und tatsächlich hatte ich dann halt einfach sehr konkrete Gedanken. Ich wusste halt auch nicht genau, wo die herkamen. Das war mir auch im Endeffekt sehr egal.
Aber wie sahen die aus? Denn wenn du jetzt noch von keinem Fall in deinem, also wirklich richtig konkreten Fall in deinem Umfeld gehört hast, wo jemand das tatsächlich durchgeführt hat, wie sahen diese Gedanken aus? Also wie weit gingen die? Hast du wirklich auch schon überlegt, wie du das machst? Oder wie sahen diese Gedanken aus?
Ja, die waren tatsächlich sehr konkret. Also schon direkt mit 12 Jahren waren die sehr, sehr konkret, zu meinem Bedauern. Dann habe ich mich aber auch irgendwann nochmal so ein bisschen damit auseinandergesetzt gehabt. Aber das hat jetzt nicht viel mehr dazu beigetragen, dass es schlimmer geworden ist. Natürlich hat es nicht gut getan, dass ich mich damit nochmal mehr auseinandergesetzt habe.
Und da spielt sicherlich das Internet eine große Rolle in deinem. Du bist ja noch so jung. Du hast ja wahrscheinlich da in dem Alter auch schon alle Mittel zur Verfügung gehabt, oder? Hast du dich da irgendwie im Internet oder wie sah das aus?
Also mit 12 Jahren, ich glaube, das war 2018, wenn ich gerade nicht komplett bedeppert bin, da hatte ich halt ein Handy schon. Und das Problem war halt noch bei Google und YouTube und allem, da gab es da noch nicht so diese Filter drin, so, ne, dass dann halt solche Sachen wirklich rausgefiltert werden und dass du nicht so einfach auf solche Sachen stößt. Und ich bin halt mit ganz einfachen Begriffen an sowas rangekommen. Und das war halt einfach auch sehr fatal im Endeffekt.
Und dann auch in irgendwelchen Foren gelandet oder wie sah das aus?
Tatsächlich gar nicht auf Foren, es waren Webseiten einfach.
Wo es um Suizid ging?
Ja.
Wie man das durchführt?
Nee, nicht wie man das durchführt, da wurden tatsächlich verschiedene Methoden geschildert.
Warum? Was ist das für eine? Ich meine, okay, in diesem Podcast sprechen wir auch über die Methoden, also deswegen, aber was war das für eine Website? Wieso wurden da die einzelnen Methoden geschildert?
Ich weiß es nicht mehr genau, was das für eine Website war. Also ich weiß halt einfach nur noch, dass dort halt Methoden geschildert worden sind, also was es da für Methoden gibt. Natürlich nicht mal im Ansatz alle, die es gibt, aber halt sehr großflächig abgedeckt. Ein bisschen ausführlicher, jetzt halt nicht, dass direkt beschrieben worden ist, so und so muss man das machen oder so und so wird das gemacht. Also was mich auch gestört hat an dieser Webseite, und das regt mich auch immer noch auf, ist, dass dort unterteilt wird, also wurde zwischen harten Methoden und weichen Methoden. Ich hasse diese Wörter dafür, weil ich finde, beides ist ganz schlimm.
Es ist schlimm, ja, natürlich.
So, und ich würde halt nicht sagen, dass das eine harte Methode ist und das andere eine weiche. Also ich finde einfach diese Unterteilung finde ich ganz schrecklich. Wenn man sagen würde, okay, diese Methode hat nicht zu 100%
ist weniger brutal zum Beispiel.
Also dass halt die Todeswahrscheinlichkeit wesentlich geringer ist. Okay, dass die andere, dass da halt die Todeswahrscheinlichkeit viel höher ist, das ist ja okay, aber ich finde das ganz fatal, dass halt unterschieden wird zwischen hart und weich. Also
okay, verstehe.
Weil es ist im Endeffekt immer etwas sehr Schlimmes und es wird, finde ich, damit einfach nochmal stigmatisiert.
Ja. Und ich meine, du musst ja jetzt nicht sagen, für welche Methode du dich entschieden hättest. Kannst du, wenn du möchtest, aber musst du nicht. Aber was hat bei der Auswahl der Methode jetzt in deinem Fall, was, unter welchen Gesichtspunkten hast du darüber nachgedacht? Also nach welchen Kriterien hättest du möglicherweise eine entsprechende Methode ausgewählt?
Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil sich das halt einfach über ein paar Jahre gezogen hat, also besser gesagt 2 Jahre. Und da war halt zuerst einfach nur, okay, irgendwie halt. So, ich halte es
Das, was dir in den jungen Jahren überhaupt möglich ist.
Ja, was ich halt so zur Verfügung hatte, so wo ich wusste, da komme ich einfach ran. Was halt tatsächlich einfach die Standards abgedeckt hat, also das, wovon man dann in Filmen oder Serien, wenn man mal über sowas mitbekommt, was mitbekommt, dann tatsächlich so mit 13, da hatte ich damals eine beste Freundin. Und wir waren tatsächlich an einem Ort und dann hat seitdem hat sich in meinem Kopf festgesetzt, also wenn ich es mache, dann dort. Ach. Und dann hat sich das komplett gefestigt. Und
warum kannst du das sagen? War einfach ein Gefühl. Oder war der besonders schön, der Ort? Oder warum der Ort?
Also ich habe halt irgendwann gezielt darauf geachtet, dass es halt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es funktioniert, recht hoch ist. Und da ist halt einfach die Wahrscheinlichkeit extremst hoch. Also ich würde mal sagen, mindestens 95%, wenn nicht sogar 100 oder 99,9, never mind. So, es war halt einfach so auch, wir hatten uns halt dann auch kurz darauf zerstritten gehabt. Also das war eine ganz schlimme Zeit auch mit für mich. Das hat auch alles nochmal ein bisschen verstärkt. Und dann war halt auch so in meinem Kopf, okay, das erinnert mich daran. Und auch jedes Mal, wenn ich dann dorthin gegangen bin damals, habe ich halt auch einfach wieder immer an die Freundschaft denken müssen. Und ja, hab mir damit so ein bisschen selber geschadet, so gesehen. Und wahrscheinlich hänge ich deswegen halt auch einfach sehr fest an diesen Ort, also speziell an diesen einen Ort. Es geht ja nicht nur um die Methodik, sondern halt um den Ort einfach. Aber an der Methodik habe ich dann tatsächlich auch, also mit 14 dann, komplett daran festgehalten bis jetzt.
Und hast du zu irgendeinem Zeitpunkt realisiert, dass das nicht normal ist, diese Gedanken zu haben?
Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, mir war das immer schon ein bisschen klar, dass es nicht so den Normen entspricht.
Ja.
Aber es sind halt einfach so Sachen, worüber man halt einfach nicht geredet hat. Ich glaube, mir wurde es dann halt vor allem auch richtig klar, wo ich dann halt auch so in stationäre Aufenthalte gegangen bin. Aber auch nicht ganz so richtig. Also es ist sehr schwierig. Ich glaube, dass ich wirklich komplett realisiert habe, dass das überhaupt nicht normal ist, war tatsächlich erst jetzt vor 2-3 Jahren.
Ach, krass.
Ja,
und ja, das manifestiert sich wahrscheinlich einfach so. Das ist irgendwie normal, dann diese Gedanken zu haben wahrscheinlich, ne? Und vor allem eben, wenn du dich niemandem mitteilst, dann kann ja auch, hat niemand von außen die Chance zu sagen, hier, wir holen dir mal Hilfe oder das ist nicht normal oder was ist denn überhaupt das Problem oder so. Wie kam es denn überhaupt zu deinem, oder wann war denn dein erster Klinikaufenthalt? Wie kam es dazu?
Mein erster Klinikaufenthalt war 2021, im März.
Da warst du 13, 14?
Da war ich noch 13 und ich wurde dann mit im Verlauf 14. Ich kam halt hin, weil ich hatte so ein Notizbuch, das hatte ich mir damals mit meiner besten Freundin gekauft gehabt. Und da habe ich dann halt angefangen, so für sie halt so Notizen zu unterlassen. Und dann habe ich halt schon mal die letzte Seite ausgefüllt gehabt und das war halt mehr oder weniger halt sowas wie ein Abschiedsbrief. Und mein Vater meinte, also es war halt Corona-Zeit, ne? War halt eigentlich so Homeschooling, aber es gab dann noch so diese Möglichkeit, dass einzelne Schüler in die Schule können, um dann in einem ganz kleinen Rahmen in der Schule die Sachen zu bearbeiten. Und ich habe mich halt fertig gemacht, so und er meinte wohl, er wollte meinen Wecker ausschalten, weil der halt geklingelt hat, und dann sei ihm mein Notizbuch runtergefallen und dabei sei halt auch die letzte Seite aufgeschlagen worden. Und dass er es halt dadurch gesehen hat. Und tatsächlich, die haben mich dann auch zum Glück noch gehen lassen zur Schule, weil für mich war Schule das Allerwichtigste.
Ach.
Also ich war so, es ist mir scheißegal, ich möchte jetzt nur zur Schule, danach können wir drüber reden, aber ich muss jetzt zur Schule. Und dann, meine Mutter kam halt auch irgendwie, weil mein Vater sie halt angerufen hatte. Meine Mutter war so, nee, du bleibst hier. Und mein Vater war so, nee, lass sie gehen. So, ich bin raus, warte auf den Bus, fahre mit dem Bus, komme in der Schule an, auf einmal der Schulsozialarbeiter kommt, in den Jahrgang. Spricht mich an und dann kurze Zeit drauf kommen meine Eltern, die rufen dann auch nochmal bei meinem, also damaligen Psychologen beziehungsweise Psychiater an. Die waren so, nee, das ist nicht mal unser Zuständigkeitsbereich, direkt in die KJP bringen.
Ja,
da musste ich dann auch 8 Stunden oder 6 Stunden warten, bis ich stationär aufgenommen wurde.
Ach, zu lieber Zeit.
Ja, so kam das.
Und du warst ja offensichtlich, also wer hat dich denn überhaupt zu dem Psychiater gebracht? Das wird ja nicht auf deinen eigenen Wunsch hin passiert sein, ne?
Also das Ding ist, also den Psychiater an sich habe ich halt, also beziehungsweise hatte ich damals schon ein bisschen länger, der mir aber auch eine falsche Diagnose gestellt hat, weil halt andere, also ja, Krankheiten nicht berücksichtigt worden sind, die ich habe, die halt Symptome haben, die sich damit überschneiden. Da waren halt einfach meine Eltern so, die waren halt natürlich überfordert, deswegen haben sie halt beim Psychiater angerufen und die waren halt eben direkt so, dass wir halt in die Klinik fahren sollen.
Gut, aber deine Eltern sind tätig geworden, was ja gut ist, ne? Sie sind aktiv geworden.
Ja, also gut kann man es vielleicht nicht nennen. Das war auch eine sehr schreckliche Zeit für mich.
Was hättest du dir denn gewünscht in der Situation, um es dir leichter oder besser zu machen?
Also ich weiß es nicht. Also an sich, Klinik finde ich gut. Aber die Klinik, in der ich war, war nicht so gut. Es gab natürlich auch schlimmere. Aber die Erfahrungen, die ich halt dort gemacht habe, haben mich halt auch nochmal geprägt und haben halt auch dafür gesorgt, dass ich dann meine ersten Versuche hatte.
In der Klinik?
Ja, ich hatte im Rahmen der Klinik dann meine ersten Versuche und das waren mehrere.
Weil der Austausch zu anderen suizidgefährdeten Jugendlichen bestanden hat?
Nee, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten dort, weil ich halt sehr schlecht behandelt worden bin von den Pflegekräften.
Ach Gott.
Also nicht super schlimm, aber auch echt nicht gut, vor allem nicht, wenn man halt in der Situation ist. Also zum Beispiel war ich halt, also ich war halt zuerst auf der geschlossenen für ungefähr einen Monat oder so. Und da war ich halt dann auch ja mehrere Tage, ich glaube sogar 2 Wochen in Isolation.
Warum?
Der Grund, also die Begründung war damals und steht auch so in den Berichten drin, die ich dieses Jahr beantragt habe, dass ich ja nicht kommunizieren würde, dass ich nicht mit den Pflegekräften darüber reden würde, wie es mir gehen würde.
Okay.
Was ich aber de facto getan habe. Und mir wurde halt schon 2 Tage vorher angedroht von der vertretenen Psychologin, die ich dort hatte, wenn ich nicht in den nächsten Tagen halt zu den Pflegern gehe und rückmelde, wie es mir geht und das selbstständig mache, dann komme ich in Isolation. Und ich habe das dann gemacht und halt entweder wurde ich weggeschickt von der Pflege oder die haben es halt einfach vergessen oder das Gespräch wurde geführt, aber es wurde anscheinend nicht eingetragen. Also ich habe tatsächlich auch in den, also weil ich vollständige Akteneinsicht beantragt habe, habe ich auch kein Vermerk dessen gefunden. Also denke ich auch nur wirklich, dass das definitiv nicht eingetragen worden ist. Und ich stand halt heulend vor dieser Psychologin, weil sie mich dann halt in Isolation gesteckt hat.
Gott.
Meine Eltern haben halt dem auch noch zugestimmt.
Ach Gott, ja.
Ja.
Okay, und dann in dieser Isolation kam es zu den ersten Versuchen?
Nicht ganz. Also das hat es halt auf jeden Fall sehr stark begünstigt. Ich kam dann halt direkt nach der Isolation auf die Kinderstation, weil ich halt zu dem Zeitpunkt noch 13 war. Ich bin dann halt einen Monat später 14 geworden und dann hätte ich eigentlich auf die Jugendstation gemusst.
Ja.
Aber die haben mich nicht auf die Jugendstation gelassen. Und halt auf der Kinderstation haben die Pflegekräfte mich halt auch wirklich nicht gut behandelt. Die haben auch von mir erwartet, dass ich halt Teile von den Aufgaben von denen übernehme, dass ich halt mit auf die Kinder aufpasse, etc., etc., also dass ich halt gar nicht als Patient mehr wirklich da war, sondern mehr als Pflegekraft. Und auch, weil ich die ganze Zeit nicht ernst genommen worden bin und auch oftmals in Isolation war.
Gott, wie schrecklich.
Und dann hatte ich halt einfach irgendwann den ersten Versuch und dann wurden es halt ein paar mehr.
Und waren das wirklich Versuche, bei denen du wirklich sterben wolltest, oder waren das eher so Hilferufe, dass irgendwie mal endlich einer auf dich aufmerksam wird und sich endlich mal wirklich mit dir beschäftigt und befasst?
Nee, ich wollte wirklich sterben. Also ich habe halt extra abgepasst, das war halt immer dann abends beziehungsweise nachts. Und da habe ich extra gewartet, dass die Pflege einmal den ersten Rundgang gemacht hat und dann habe ich es versucht, weil mir dann klar war, dass erst in 2 oder 3 Stunden wieder die Pflege rumkommt. Und einmal bin ich dann dadurch auch irgendwie eingeschlafen und dann stand da die Pflege auf einmal in der Tür, aber ist zum Glück nicht reingekommen ins Zimmer, weil sonst hätte ich ein großes Problem gehabt, weil dann wäre ich wieder in Isolation gekommen.
Ach Gott.
Ja.
Okay, und das heißt, es hat gar keiner letztendlich bemerkt, weil offensichtlich hast du es ja überlebt, zum Glück, sonst wärst du ja nicht hier. Hat das gar keiner bemerkt, dass du diese Versuche unternommen hast?
Nein.
Ach so. Und was hast du gedacht in dem Moment, als du gemerkt hast, okay, scheiße, du hast überlebt?
Oh, ne Scheiße. Ja, ich habe halt einfach auch sehr, sehr viele Versuche auf dem Kerbholz. Auch zu dem Zeitpunkt, vor allem auch für das Alter und in dieser kurzen Zeitspanne von, ja, 3 Monaten waren das dann ungefähr oder 4.
Okay.
Sind das viele gewesen. So, ich war 14 Jahre alt, hatte dann halt ja mehr als eine Handvoll. Das ist super viel.
Ja.
Also, und das ist natürlich jetzt so über die Zeit noch mehr geworden, was es auch überhaupt nicht besser macht. Und das hat halt damals keiner mitbekommen und teilweise auch ja, bei den anderen Malen, wo ich nicht mehr im Rahmen der Klinik war, auch nicht, wegen meiner Hochfunktionalität.
Bedeutet, du kannst das überspielen oder was? Also du lässt dir dann gar nichts anmerken danach oder was bedeutet das?
Also ich überspiele einfach alles. Ich funktioniere super gut. Also ich habe halt unter anderem schwere chronische Depressionen. Und das.
Wann ist das festgestellt worden?
Auch mit 12 Jahren. Da kam dann die Diagnose. Also da war natürlich noch nicht chronisch, da war halt erstmal nur schwere Depression.
Ja, ja.
Aber da war mir auch schon klar, okay, das muss schon ein bisschen länger sein, weil das ist nicht von heute auf morgen, dass man schwere Depressionen hat. Aber mir war auch schon damals klar, dass ich noch was anderes habe außer Depressionen.
Okay. Ja, beschreib mal wie sah es denn in dir drin aus, dein Gefühl?
Also die meiste Zeit war ich halt einfach komplett leer. Also da war gar nichts. So, ich hatte einfach nur den Wunsch zu sterben. Permanent.
Schrecklich. Furchtbar. Und es gab nichts, was du... Ja, ich meine, du warst ja schon in der Klinik und du weißt ja, rein theoretisch hättest du ja wissen müssen, okay, es ging dir so schlecht, dass du sterben wolltest, aber du warst ja sogar an einem Ort, wo du hättest wissen müssen, dass man dir da eigentlich helfen könnte, potenziell. Aber da irgendwie, du hast dich eh so schlecht behandelt gefühlt, dass du die gar nicht als Hilfe potenziell, also als potenzielle Hilfe wahrgenommen hast.
Ja, unter anderem, also vor allem hatte ich auch sehr große Panik, wieder in Isolation zu kommen, weil, also ich weiß nicht, ob man das schon traumatisiert nennen kann, aber also es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich bis heute sagen würde, dass man mich nie wieder in so einen Raum kriegt, nicht ohne Beruhigungsmittel, ohne irgendwas, man bekommt mich doch nicht mehr rein. Ich habe riesige Panik davor, ich habe Panik vor Beschlüssen, und das war halt dann vor allem auch einfach der Auslöser. Und weil mir klar war, dass es halt auch nicht ernst genommen werden würde, weil halt nichts ernst genommen wurde, sondern gesagt wurden es immer, dass ich Aufmerksamkeit wollen würde.
Ja, Wahnsinn. Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, auf die Suizidversuche? Ach so, sie haben es ja gar nicht mitgekriegt.
die wissen davon überhaupt nichts.
Und was hast du aber in Bezug auf deine Eltern oder dein Umfeld gedacht? Auch dieses Jahr, es sind ja alle besser dran ohne mich?
Ja, unter anderem, also halt, ja, dass dann, dass es halt allen besser gehen wird, wenn ich halt nicht mehr da bin, dass ich halt das Problem bin. Ja, und halt zum anderen war es mir auch einfach super egal.
Ja. Und ich meine, du hast ja geschrieben, du hast ein paar Podcast-Folgen gehört. Gibt es denn irgendwas, was jetzt heutzutage dir glaubhaft vermitteln kann, was für eine lebensverändernde Katastrophe das für Hinterbliebene ist? Also gerade als Eltern, wenn sich das Kind suizidiert, das ist ja etwas, was man kaum überleben kann als Eltern. Plus, dass jeder, der Suizid verübt, sein Umfeld oder dafür sorgt, dass möglicherweise in seinem Umfeld deswegen ein weiterer Suizid passiert. Aber es ist einem einfach, das ist dann einem egal. Die Depression sorgt dafür, dass es einem egal ist, wahrscheinlich, ne?
Ja, das hat's, also dafür hat's wirklich gesorgt, aber tatsächlich jetzt seit ungefähr 2, 3 Jahren habe ich mir mehr drüber Gedanken gemacht und wollte halt auch nicht irgendwie anderen dadurch schaden. Ja. Aber auch im Endeffekt war es für mich sehr, sehr schwierig, weil so einerseits, das sagt mein Kopf hat dann in den Momenten einfach ja die komplette Gewalt über mich. Ich kann nicht mehr eingreifen und da war es mir dann halt auch einfach egal, weil ich halt auch einfach keine andere Möglichkeit hatte.
Ja, es ist wie, als würde ein Schalter umgelegt wahrscheinlich, ne?
Ja.
Oder so ein kompletter Tunnelblick, das hört man ja auch immer wieder. Das heißt, man nimmt rechts und links gar nichts mehr wahr, wie du schon sagst, es ist einem einfach egal, weil man nur noch auf diesem Pfad ist, okay, ich möchte einfach, also, oder kannst du bestätigen, dass es gar nicht darum geht, tot zu sein, sondern dass es darum geht, diesen Zustand, in dem man in dem Moment ist, nicht mehr aushalten kann?
Also wenn man
hat ja keinen, du hast nicht zwangsläufig einen, du willst ja nicht tot sein. Also am liebsten würdest du gerne weiterleben, aber halt ganz anders, wo es dir gut geht und wo du nicht diesem Mobbing und diesen ganzen Katastrophen da ausgesetzt bist. Richtig?
Also in dem irrationalen Zustand ist es wirklich einfach der Wunsch, tot zu sein. Also bei mir. In dem rationalen Zustand definitiv eigentlich immer, ich will leben, aber ich halte es halt so nicht aus.
Ja, genau. Und glaubst du das denn? Kannst du das heute glauben, wenn du Erfahrungsberichte von Hinterbliebenen hörst? Ist das für dich glaubwürdig, dass das wirklich, also dass das so katastrophal ist, so lebensverändernd und eigentlich nicht auszuhalten, wenn, also jemanden durch Suizid zu verlieren, glaubst du das?
Ja, das glaube ich zu 100%. Also es ist ein riesiger Schicksalsschlag, vor allem wenn man zum Beispiel auch nichts dagegen machen konnte, wenn man dann das Gefühl hat, dass man Schuld daran hat, dass man es ja hätte erkennen müssen.
Ja, also
das sorgt ja auch für so viel bei den Hinterbliebenen einfach.
Ja, genau. Ja. Aber wenn du sagst, du warst so hochfunktional, das heißt, wie hat dich denn dein Umfeld wahrgenommen? Also du warst jetzt seit Jahren in einem Zustand, dass du einfach nur tot sein wolltest. Wie hat dich denn dein Umfeld wahrgenommen?
Also teilweise, ja, so ein bisschen depressiv, halt traurig, so sehr niedergeschlagen.
Okay.
Teilweise auch sehr wütend, dass ich wirklich, ja, dann auch mit irgendwelchen Sachen geworfen habe, Ausraster hatte oder halt einfach, dass ich komplett entspannt wirke, obwohl ich es gar nicht war.
Okay, gut, aber es gab offensichtlich ja genügend Anzeichen. Also wenn man, sagen wir mal, schon mal was von oder über Depressionen gehört hat, dann konnte man das auf jeden Fall wahrnehmen, dass du jetzt kein unbeschwertes Kind und keine unbeschwerte Jugendliche warst, sondern es gab definitiv Anzeichen.
Ja.
Und was hätte denn, also ich meine, diese Klinik hat für dich jetzt offensichtlich ja gar nicht getaugt. Glaubst du denn, dass in einer anderen Klinik, wo man sich anders oder besser, dir zugewandter sich um dich gekümmert hätte, dass dir das geholfen hätte? Oder was denkst du, was hätte man für dich tun müssen, um dich von deinen zahlreichen Suizidversuchen abzubringen?
Also tatsächlich ja, bessere Klinik. Also ich war, ich glaube letztes Jahr irgendwann, war ich dann auf der Erwachsenen, wo ich dann gerade 18 geworden bin, das waren ein paar Tage danach, bin ich freiwillig hingegangen und das war auch ein Kulturschock für mich, weil es auf einmal ganz anders war. Man wurde wesentlich besser behandelt. Man wurde nicht behandelt wie jemand, der ein Schwerverbrechen begangen hat. Also du wurdest halt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wirklich wie ein Häftling behandelt, als ob du wirklich irgendwie mehrere Leute umgebracht hättest oder sonst was gemacht hättest.
Mhm. Wahnsinn. Und gerade da, ja, das ist... Ich habe ja auch schon mit so vielen gesprochen, Hinterbliebenen, wo Suizide eben in Kliniken geschehen sind. Ne? Und das macht ja die Betroffenen noch umso fassungsloser. Ich verstehe das total gut, weil man denkt ja, okay, mein Angehöriger ist in der Klinik und da wird ihm oder ihr ja jetzt total gut geholfen. Und da ist er oder sie ja an einem sicheren Ort. Und gerade da, und gerade das ist eben so oft nicht der Fall. Ich meine, ich verstehe schon selbst gute Kliniken, ne, die gucken den Patienten ja auch nur vor den Kopf. Und wenn die dann auch, sagen wir mal, verhältnismäßig gut schauspielern können und so tun, als wäre alles in Ordnung. Der Thomas, dessen Folge du angesprochen hast, der hat ja sogar erzählt, der hat den Ärzten ja erzählt, nein, mir geht's total super und ich kann auf jeden Fall völlig beruhigt wieder entlassen werden. Und er hat aus der Klinik heraus schon seinen nächsten Versuch geplant, ne?
Ja.
Also es ist irgendwie, ja, es ist schwierig. Das heißt, also es hört sich ja danach an, dass du die letzten Jahre eigentlich damit verbracht hast, immer rein und raus aus Kliniken zu gehen.
Tatsächlich gar nicht so krass. Also ich hätte öfter Kliniken bzw. Klinikaufenthalte gebraucht, aber zuerst war ich 2021, dann Ende 22 und da auch nur für 10 Tage und dann halt für 3 oder 4 Tage letztes Jahr. Und ja, auch nochmal im letzten Jahr auf einer anderen Station, also die DBT-Station, also dialektisch-behaviorale Therapie.
Was für eine Therapie?
Dialektisch-behaviorale Therapie.
Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Das ist ganz erklärt.
Für Borderline spezialisierte Therapie, da wird...
Ah, okay, das heißt, da bist du diagnostiziert.
Ja, und da wird auch KPTBS behandelt, also mit den beiden Diagnosen kannst du dort halt behandelt werden, zumindest in der Klinik.
Okay.
Das waren halt so diese 4 Aufenthalte und ich hatte definitiv mehr gebraucht.
Aha.
Aber so in dem Zeitraum, wo ich halt noch keine 18 war, habe ich mich halt gesträubt, hinzugehen.
Okay, verstehe. Und wie macht sich die Borderline-Erkrankung bei dir bemerkbar?
Das ist auch sehr, sehr schwierig zu sagen, weil ich sehr, sehr vieles einfach für sehr normal halte. Es sind halt vor allem mittlerweile, seitdem es mir endlich wieder besser geht, dass ich sehr, sehr starke Stimmungsschwankungen habe, also und auch sehr, sehr viel in der Hochanspannung bin. Ja, und auch so meine dissoziativen Zustände und auch, wie heißt das? Ich habe den Namen vergessen.
Nicht schlimm, nicht schlimm. Aber was daran wären Merkmale, die dein Umfeld wahrnehmen könnte? Also ich versuche mich die ganze Zeit in Eltern reinzuversetzen, die jetzt dich als Kind hätten. Was sind Auffälligkeiten an einer Borderline-Erkrankung?
Ja, das ist leider sehr unterschiedlich.
Ach so.
Also das ist halt natürlich nicht so maßgeschneidert, beziehungsweise so eine Vorlage. Ja. Jeder hat genau so die Symptome und genauso ausgeprägt und genauso wirken die nach außen. Bei mir ist halt wirklich das riesige Problem, dass halt sehr, sehr vieles nach innen gerichtet ist und ich halt einfach sehr hochfunktional bin, weshalb man sehr, sehr viel von außen nicht erkennt und ich das halt direkt ansprechen muss und hoffen muss, dass ich ernst genommen werde.
Okay. Das heißt, das ist ja eigentlich, wie sich's anhört, dein größtes Problem immer schon gewesen, dass du immer Angst hattest, beziehungsweise, dass du auch tatsächlich einfach nicht ernst genommen worden bist.
Ja.
Also denkst du rückblickend, dass wenn es irgendein Mal gegeben hätte, jenseits dieser Lehrerin, die das ja offensichtlich zum Glück getan hat, aber wenn es zusätzlich noch die eine oder andere Person gegeben hätte, die dich ernst genommen hätte, dann wäre deine Laufbahn eine andere gewesen?
Das kann ich nicht wirklich sagen. Also ich finde, das ist sehr schwierig einzuschätzen.
Ja. Ja, man kann ja nur danach gehen, was du dir gewünscht hättest, ne? Was du jetzt, wenn du jetzt zurückguckst auf die letzten Jahre, wirst du ja ein eigenes Gefühl entwickelt haben, okay, da und da hätte ich mir das und das gewünscht oder da hätte es vielleicht, hätte das und das passieren müssen oder so. weil wir sprechen, das Wichtige oder das Gute an diesem Gespräch oder das Outcome unseres Gesprächs soll ja sein, jemand, der irgendwie in einer ähnlichen Situation ist, ne, und der, wo wir jetzt mit deiner schlimmen Erfahrung, die du ja leider machen musstest, aber die Chance haben, jemand anderen vielleicht davor zu bewahren, indem du jetzt eben sagen kannst aus deiner Erfahrung, okay, das und das hätte passieren müssen.
Also ich glaube, das, was auf jeden Fall hätte passieren müssen, wäre halt ambulante Therapie. Das hatte ich dann nach dem ersten Klinikaufenthalt. Aha. Ich bin immer noch bei dieser Therapeutin, die ich leider in 2 Jahren spätestens verlassen muss, weil sie halt Kinder- und Jugendpsychotherapeutin ist.
Okay.
Aber das war halt ein super wichtiger Schritt.
Ja.
Und halt bei mir auch Erziehungsbeistand hatte ich nach der Klinik, dass ich halt jemanden hatte, mit dem ich reden kann.
Ja.
Und halt außerhalb meiner Eltern.
Genau.
So, wo ich mich halt besser öffnen kann. Und das war für mich auch eine riesige Stütze. Und ich glaube, hätte ich das früher gehabt, beziehungsweise wäre damals die Familienhilfe weitergeführt worden, in meinem Fall, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so weit gekommen.
Also, das meine ich eben, genau, ja. Das, ich meine, wir wissen es natürlich nicht, aber das wäre zumindest eine potenzielle Stellschraube gewesen, an der man hätte drehen können oder müssen. Ja, denn ich denke mir auch immer, muss so schwierig sein als Jugendlicher, weil man irgendwie so niemanden hat, dem man sich so richtig anvertrauen kann. Ne? Weil ich meine, selbst wenn du jetzt einen Bombenverhältnis zu deinen Eltern gehabt hättest, sind das ja Dinge, über die du jetzt auch nicht zwangsläufig mit deinen Eltern sprichst, ne?
Ja, ich habe nie mit meinen Eltern darüber geredet, weil mir es halt auch selber sehr unangenehm war und ich wollte halt nicht, dass sie sich Sorgen machen. Also im Generellen möchte ich halt nie, dass sich Leute über mich Sorgen machen, weshalb ich dann halt auch sehr viel verschwiegen habe.
Mhm. Ja, und da ist natürlich jemand, der von außen irgendwie so mit der Familie und sonst mit einem ja gar nichts zu tun hat, irgendwie schon ganz gut. Auf der anderen Seite kann da natürlich wieder auch das Problem sein, dass je nachdem, wie man selber so gestrickt ist und vielleicht auch wie alt man ist, dass man einer völlig fremden Person auch nicht bereit ist, irgendwie ins Vertrauen zu ziehen. Ne? Das ist natürlich schwierig. Aber zumindest, dass das Angebot da wäre. Ne? Ich glaube schon, dass das ganz wichtig wäre, eben an Schulen vielleicht, müsste man ja wahrscheinlich als erstes ansetzen, dass es halt wirklich richtig gute Vertrauenslehrer gibt, ne? Oder? Was denkst du?
So, wir hatten damals Schulsozialarbeit, mit der hatte ich auch schon mal geredet gehabt, aber in der Situation, wo sie vor mir geweint hat.
Was?
Also in der Situation, wo sie vor mir geweint hat.
Die hat vor dir geweint?
Ja, weil ich halt so die Sachen erzählt habe, so, die halt so los sind, weil ich habe mich ja vorher meine Lehrerin gewandt. Und dann sind wir halt gemeinsam zu der Schulsozialarbeit und haben gemeinsam Gespräch geführt. Und dann hat die Schulsozialarbeit mit meiner Lehrerin, so mit meinen Eltern dann noch drüber geredet. Ich weiß halt auch nicht, worüber die geredet haben. Und da war es dann halt wiederum für mich einfach komplett vorbei. Zumal die halt eben nur sehr oberflächlich arbeiten können, weil die sind halt einfach keine Therapeuten. Und so meine Problematik war ja schon von Anfang an, wo ich auf der Schule war, sehr groß.
Gut, ich meine, es ist ja vielleicht auch nicht zwangsläufig ein Problem, wenn so jemand jetzt kein Psychologe ist, aber weil manchmal reicht ja vielleicht schon oder ist schon ganz hilfreich, einfach ein offenes Ohr, jemand, der sich Zeit nimmt, der wirklich gut zuhört und dann im besten Fall dich dann weiter vermitteln, hätte ich fast gesagt, der dir dann vielleicht Adressen geben kann, wo du dich hinwenden kannst oder so. Also das wäre ja schon mal ein ganz guter Anfang, aber das hört sich wahnsinnig professionell an, wenn die dann vor dir anfängt zu weinen. Also das ist ja furchtbar.
Ja, das war schon sehr furchtbar, aber sie hat mir auch wenigstens so eine Karte gegeben von der Nummer gegen Kummer. Seitdem schreibe ich dort tatsächlich auch, also immer noch.
Okay, das heißt, ja, da ruft man an oder kann schreiben, oder
ja, wie? Man kann anrufen, E-Mail schreiben oder halt live chatten. Live-Chat ist aber nur zu bestimmten Zeiten offen.
Aha.
Und telefonieren kannst du auch nicht 24/7 und ich habe auch ein bisschen Probleme mit telefonieren. Deswegen bin ich halt dort bei der E-Mail-Beratung und das ist halt auch ganz hilfreich, weil du hast halt jemanden, wo du dich halt hinwenden kannst.
Ja.
Und wenn du vor allem auch sehr akute Situationen schilderst, wo du halt etwas nicht zusichern kannst, also nicht zusichern kannst, dass du dir nichts antust, dann rufen die tatsächlich auch Polizei, also beziehungsweise schicken die dann zu dir.
Sehr gut.
Das ist ganz gut. Tatsächlich ist das bei der Telefonseelsorge nicht so. Also da kannst du wirklich alles schreiben und das ist halt wirklich egal im Endeffekt. Wir sind halt einfach für dich da. Aber das ist halt auch eine gute Stütze.
Ja, ich meine, überhaupt niemand einem irgendwie zuhört, ist das sicherlich schon mal ein ganz guter Ansatz. Ne? Wenn jemand so völlig verzweifelt irgendwie nachts ist, wo wirklich niemanden sonst gibt, der einem irgendwie zuhört, ist das bestimmt eine gute Anlaufstelle schon mal. Ne?
Ja.
Mhm. Ja, das heißt, wie, also du sagst ja jetzt, heutzutage bist du stabil. Wie bist du da hingekommen?
Sehr viel Arbeit.
Was hat dir letztendlich geholfen? Bitte?
Sehr, sehr viel Arbeit. So, ich würde natürlich nicht sagen, dass ich zu 100% stabil bin. Ich glaube, das wird auch sehr lange dauern, bis ich zu 100% stabil bin.
Wann war denn dein letzter Suizidversuch?
Der war jetzt so ungefähr vor einem Jahr oder irgendwie sowas. Und das soll auch so bleiben. Ich bin sehr happy darüber, dass es für meine Verhältnisse schon so lange her ist.
Ja.
Und tatsächlich hat mir halt die DBT sehr gut geholfen. Das war halt die erste Therapie, die wirklich im Ansatz geholfen hat.
Weil aber auch die Diagnose entsprechend war, ne? Also du bist dann auch entsprechend deiner Diagnose behandelt worden offensichtlich.
Ja, weil ich habe extra davor mit meiner ambulanten Therapeutin Diagnostik gemacht gehabt. Und sie hat halt auch immer wieder gefragt, so warum willst du denn die Diagnose haben? Und wir mussten auch, also ich musste wirklich um diese Diagnose kämpfen.
Ach.
Das war auch sehr schlimm. Und ich habe ja auch gesagt, ich möchte halt die richtige Behandlung haben. Und wenn dort bei rauskommen sollte, dass ich kein Borderline habe, dann ist es so. Dann ist es wahrscheinlich irgendwas anderes. Da können wir ja weiter nach gucken. Aber wenn rauskommt, dass ich Borderline habe, da gibt's ja gute Behandlungsmöglichkeiten. Und das ist ja super gut behandelbar. Das ist ja nichts, was unheilbar ist. So,
genau.
Deswegen. Und dann habe ich halt eben, nachdem ich die Diagnostik gemacht hatte und auch die Diagnose bekommen habe, habe ich mich halt auch für die DBT angemeldet gehabt und hatte dann halt den Aufenthalt, der mir halt einfach sehr gut geholfen hat.
Okay, was würdest du denn deinem Ich vor 2 Jahren sagen, was dir irgendwie helfen würde oder geholfen hätte in dem Moment? Oder irgendwie würdest du irgendwas sagen wollen?
Also auf jeden Fall, dass es halt wirklich besser wird.
Ja.
Das habe ich auch schon von sehr vielen vorher gehört gehabt, aber ich konnte es halt nicht glauben, weil ich es halt sehen konnte. Und dass ich halt noch sagen würde, es wird wirklich besser. Es dauert zwar und es kostet sehr, sehr viel Kraft, aber es wird besser. Es ist nicht unheilbar und du überlebst das.
Ja. Ach genau, da waren wir stehen geblieben. Ich hatte dich gefragt, wie bist du jetzt an diesen Punkt gekommen? Ich meine, ein Jahr Suizidversuch frei, das ist ja wirklich sehr lang, also in Anbetracht deiner Geschichte, wie es vorher war. Genau, also diese Therapie hat dir sehr gut geholfen nach dieser Diagnostik. Und was tust du denn heute für dich? Hast du jetzt Werkzeug an der Hand, mit dem du umzugehen weißt? Also wenn du merkst, es geht dir wieder schlechter, nimmst du denn eigentlich Medikamente?
Ja, ich nehme aktuell Medikamente, aber Problem bei mir und Medikamenten ist, vor allem Antidepressivern, dass sie bei mir nicht wirken. Ich habe schon jetzt 11 Medikamente insgesamt durch und die wirken immer nicht. Ich habe immer nur die Bandbreite an Nebenwirkungen, wenn ich ganz viel Pech habe. Ja, auf jeden Fall habe ich halt aktuell eine Schlafmedikation, was ein atypisches Antidepressivum ist. Und halt noch eine Bedarfsmedikation, was ich zum Glück auch nicht so oft brauche. Da bin ich sehr glücklich drüber, weil es halt eigentlich ein Antipsychotikum ist. Das wird halt gerne als Bedarfsmedikation eingesetzt, weil es halt so eine leichte sedierende Wirkung hat. Und das ist halt immer ganz gut. Dann, wenn halt nichts anderes mehr geht, dann Skills nicht helfen und Ressourcen, dass du dann halt zum Bedarf greifst.
Ja, okay. Ja, was, also wie sieht denn jetzt dein weiterer Weg aus? Also du bleibst weiterhin, bist weiterhin in Behandlung. Okay, 2 Jahre kannst du noch zu dieser Therapeutin gehen, hast du gesagt, 2 Jahre sind ja lang zum Glück, ne?
Ja, einigermaßen.
Und wie ist dein weiterer Plan, um weiter stabil und noch stabiler zu werden?
Also Ich lebe seit jetzt fast 2 Jahren in der Wohngruppe. Und da ist halt auch mein Ziel, halt noch mindestens bis 21 wohnen zu bleiben, weil das halt ein sehr gutes Umfeld für mich ist und mir auch sehr gut weiterhilft. Ja, weiter bei meiner aktuellen Therapeutin angebunden zu sein und da halt auch mit ihr gut zu kommunizieren, weil das manchmal nicht ganz so gut funktioniert. Meinerseits nochmal vielleicht einen anderen Psychiater finden, weil ich aktuell sehr Pech habe mit meinen Behandlern. Weitere Klinikaufenthalte, um halt einfach meine Symptomatik nochmal zu verbessern, nochmal einen besseren Umgang zu lernen.
Wie sieht denn der Kontakt zu deinen Eltern aus? Inwieweit beziehst du die mit ein?
Tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe letztes Jahr den Kontakt abgebrochen. So, das war halt wegen Kindheitstraumata. Da habe ich mich dann halt an meine Mutter gewandt, habe gesagt, ich habe so angezeigt, so, ne? Damit sie das von mir erfährt und nicht durch den Brief. Und sie war halt einfach nicht für mich da, hat dann halt eher nur gesagt, so, dass ich ja mir das Ganze nur einbilden würde. Und dass ich die Anzeige zurückziehen solle, was nicht mehr in meiner Hand lag. Ich hätte es nicht mehr zurückziehen können. Und ich wollte es auch nicht zurückziehen. Und sie war halt mehr auf der Seite vom Täter als auf meiner Seite und war halt nicht für mich da. Und deswegen habe ich den Kontakt komplett abgebrochen.
Ja, das tut mir leid. Ja. Aber ja, es ist hart, super hart, ne? Also ich meine, das ist ja das Letzte, was man machen möchte, aber manchmal ist es besser für einen, ne?
Ja, das war ein guter Selbstschutz.
Ja. Was kannst du denn Kindern und Jugendlichen in einer ähnlichen Situation sagen? Okay, haben wir gerade schon gesagt, es wird besser, halte durch. Aber wenn dir das damals einer gesagt hätte, es wäre ja gar nicht bei dir angekommen, ne?
Ja, das steht fest.
Und selbst wenn, hättest du es ja gar nicht geglaubt.
Ja, eben. Also das ist halt auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also trotzdem zu sagen, es wird besser.
Okay.
Auch wenn man es aktuell nicht sieht. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu sagen. Auch wenn man es gerade nicht sieht, es wird wirklich besser. Man muss nur halt an sich arbeiten. Das ist halt ein wichtiger Punkt, der halt sehr oft gerne vergessen wird oder halt nicht genutzt wird, weil man sich denkt, ja, mir kann ja eh keiner helfen, also gehe ich nicht in Behandlung. Und das ist halt der größte Fehler, den man machen kann. Aber wiederum ist es auch nicht gut, eine Behandlung zu erzwingen, weil dann bringt es nichts. Wenn du nicht selber sagst, ich möchte eine Veränderung, dann wird dir eine Behandlung nichts bringen. Und dann halt natürlich auch noch definitiv, dass man sich an irgendjemand blendet, also an Freunde oder irgendwie Lehrern in der Schule, sonst was, also an irgendeine Person, wo man gewissermaßen Vertrauen hat, wo man sich denkt, ich kann mich an die Person wenden oder dann halt zu einer Beratungsstelle geht, beziehungsweise eine Online-Beratungs- Funktion nutzt halt einfach, also wie Telefonseelsorge oder Nummer gegen Kummer. Es gibt auch U25 oder den Krisenchat. Da gibt's ja sehr viele Möglichkeiten einfach. Man muss nicht unbedingt telefonieren und man hat halt jemanden, an den man sich wenden kann.
Ja.
Und dass man sich trotzdem auch noch weiter Ziele setzt, dass man nicht einfach nur von Tag zu Tag lebt, sondern wirklich sich Ziele setzt. Und sagt, ich möchte dies und das erreichen. So, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und nicht so.
Ja. Ja, klar. Aber vielleicht kannst du das beantworten, weil das ist auch ganz oft Thema. Da habe ich mich schon tierisch oft drüber aufgeregt, in Gesprächen, weil ich ganz oft in, was weiß ich, irgendwelchen Krimis oder True Crime Podcast oder keine Ahnung was gehört habe, dass ein Suizid ausgeschlossen wurde, da derjenige, der Verstorbene, ja noch Pläne gemacht hat. Und ich meine, ich weiß es am allerbesten, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil meine Mutter hat auch noch 1000 Pläne gemacht und hat sich trotzdem umgebracht. Also das ist gar kein Beweis oder Indiz für gar nichts. Also kannst du das aus deiner eigenen Sicht erklären? Okay, das kann ja wirklich eine gute Maßnahme sein, ne? Ich klammer mich an irgendwas fest, an irgendeinem Ziel, was ich noch habe in der Zukunft. Und was passiert dann? Dann kommt einem plötzlich doch dann die Schwere der Depression in die Quere. Oder was passiert dann? Dann wird dieser Schalter einfach trotzdem umgelegt. Oder was passiert dann?
es kann halt trotzdem sein, dass dann einfach so ein Schalter umgelegt wird, dass man auf einmal wieder in einem Tunnelblick ist. Das kann immer wieder passieren. Aber das Ding ist halt, wenn man sich Ziele setzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du wirklich einen Versuch unternimmst, der dann gegebenenfalls auch endgültig ist, wesentlich geringer, weil du halt eine Voraussicht hast auf die Zukunft. Und nicht einfach nur so eben von Tag zu Tag lebst, dann ist nämlich das Risiko viel höher für einen Versuch, wenn du gar keine Ziele hast. Weil dann ist es ja so, wozu soll man denn leben, wenn man nicht mal Ziele hat?
Ja, das stimmt. Hat mal irgendein Therapeut mit dir so einen Anti-Suizid-Vertrag abgeschlossen?
Ganz viele.
Ah, siehste, weil als ich davon das erste Mal gehört habe, das ist jetzt schon Jahre her, da habe ich da gedacht, ja, was ist das denn für ein Quatsch? Aber es scheint wirklich zu helfen, oder?
Ich würde sagen, es kommt drauf an. Dadurch, dass halt einfach sehr, sehr viele Versuche von mir affektiv stattgefunden haben, war das dann halt wieder sehr schwierig, weil ich mich dann dementsprechend nicht so gut daran halten konnte, weil es halt affektiv war. Ich hatte einfach keine Kontrolle mehr in dieser Situation oder besser gesagt in den Situationen über mich. Und konnte das halt auch nicht abrufen, dass halt eben dieser Vertrag steht, oder mir war es dann halt im Endeffekt einfach egal. Aber an sich, wenn man vor allem auch so ein, also es wirklich plant, dann ist es auf jeden Fall was Hilfreiches.
Auch?
Ja, das habe ich auch.
Auch.
Aber es ist halt tatsächlich nicht so, also davon gibt es nicht so viele wie von den affektiven Handlungen.
Ja. Aber wie ist das bei so einem geplanten? Also nach was für Kriterien plant man? Also, weil da sind ja wirklich viele Dinge, die da auf dem Weg liegen, wo man ja eigentlich irgendwie noch wieder davon abkommen könnte. Also ich frage mich immer, wie sieht das aus? Also da muss man ja auch mehr oder weniger komplett fremdgesteuert sein, weil, ja, ich weiß auch nicht. Hast du bei irgendeinem Suizidversuch einen Abschiedsbrief geschrieben?
Tatsächlich mehrfach. Ich habe auch teilweise präventiv welche geschrieben. Also das heißt, wenn ich dann in schlechten Phasen war, dass ich dann wirklich einfach einen neuen geschrieben habe.
Aber bei affektiven Suiziden hast du es möglicherweise gar nicht mehr geschafft oder gar nicht dran gedacht.
Ich hatte dann teilweise halt schon einen, der dann vielleicht nicht direkt an den Tag geschrieben wäre, aber da wäre halt einer gewesen.
Okay, aber wenn es die nicht gegeben hätte und der Suizidversuch hätte geklappt, hätte es keinen Abschiedsbrief gegeben?
Ich glaube, in so vereinzelten Situationen schon, aber in den Großteil definitiv nicht.
Nee, genau. Und das kannst du vielleicht mal aus deiner Sicht erklären. Ich habe es auch schon ganz oft in meinen eigenen Worten versucht. Aber denn die meisten Suizidhinterbliebenen bekommen keinen Brief. Also es sind meines Wissens nach nur 25% aller Suizidenten, die einen Brief verfassen oder also einen Brief hinterlassen. Und die meisten Angehörigen sind, also können damit ganz schlecht und ganz schwer nur leben, dass sie keinen bekommen haben, weil sie natürlich das so auffassen als, okay, ich war demjenigen wohl nicht genügend wert, die haben nicht mehr, der hat nicht mehr an mich gedacht. Und das stimmt ja nicht, ne? Denn der Grund, glaube ich, aus dem das eben nicht passiert in 3/4 der Fällen, ist eben, weil das Gehirn gar nicht mehr kreuzt, also die mentalen Kapazitäten sind gar nicht mehr da, an die Angehörigen oder an einen Brief oder so zu denken, oder?
Man denkt ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr darüber nach, man hat wirklich gar keine Kapazität mehr dafür, man ist dann halt wirklich nur noch gesteuert davon, okay, ich habe dieses Ziel und dieses Ziel verfolge ich jetzt. Und dann ist alles andere ausgeblendet. So manchmal, also halt eben, bei manchen hatte ich ja trotzdem dann noch teilweise einen Tag vorher einen Brief geschrieben gehabt. Also es waren teilweise nicht mal 24 Stunden vorher. Aber da war ich noch nicht so ganz in diesem Tunnelblick drin, ne? Also nicht so verfestigt. Also da hast du noch ein bisschen Kapazität daran zu denken. Aber es ist halt in den seltensten Fällen so, dass man sagt, so, ja, mir sind die Leute egal oder ja, die brauchen schon keine Erklärung oder so, sondern du denkst halt einfach nicht daran.
Nee, genau. Ja, das ist halt für jemanden, ich verstehe das schon, für jemanden, der noch nie in so einer psychischen Ausnahmesituation war, nicht nachzuvollziehen, ne? Aber genau so ist es, ja. Es ist, die Gedanken sind einfach so getrübt und so gesteuert von diesem Wunsch, dass die ganze Scheiße einfach aufhört, dass man eben nicht mehr links und rechts denken kann, ne?
Ja.
Was für Erfahrungen machst du, wenn du heutzutage, also hast du jetzt ein Umfeld, zum Beispiel ja in deiner Wohngruppe, ja natürlich auf jeden Fall, aber hast du andere in der Gleichaltrige, mit denen du über dein Befinden quasi sprichst? Was machst du für Erfahrungen, wenn du darüber sprichst? Weil inzwischen ist es ja, denke ich, ganz gut möglich. Ne? Es ist nicht mehr so tabuisiert, also immer noch Suizid auf jeden Fall, aber jetzt so psychische Erkrankungen und so. Da ist ja, da hat sich viel getan in letzter Zeit, finde ich. Ne?
Ja, da hat sich definitiv einiges getan. Mhm. Das ist auch ein richtig guter Fortschritt, aber da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Das wird es wahrscheinlich immer noch sein, irgendwann, wenn es auch schon richtig gut
ist. 100 Jahren noch. Ja, weil die ganzen Hilfsangebote ja gar nicht entsprechend da sind. Das ist ja das Problem. Jetzt reden zwar alle drüber, aber es gibt nicht genügend Hilfe, ne? Das ist ja das Problem.
Ich habe halt in meinem Umfeld soweit halt auch relativ Gleichaltrige, also manche, die halt selber auch schon in der Klinik waren, aber wo wir nicht zusammen in der Klinik waren. Oder halt, Freunde, die ich halt hier in der Wohngruppe habe oder eine, die ich halt tatsächlich gegen Ende meiner Schulzeit kennengelernt habe, eine Freundin von mir. Also mit der habe ich dann auch oftmals darüber geredet, also wie halt aktuell einfach so mein Befinden ist. Und das geht dann halt auch relativ gut, ohne dass man auch direkt auf extreme Besorgnis trifft. Oder so. Und natürlich halt so mit Hinblick dessen, dass dann halt gewisse Themen einfach auch rausgelassen werden, weil die je nachdem halt triggernd sein können für andere. Oder halt einfach sehr starke Besorgnis bei denen auslösen können, was die Freundschaft, also das nicht fördert. Also nichts daran fördert.
Ja, aber grundsätzlich ist schon am besten, wenn alle immer irgendwie so offen wie möglich reden. Oder? Also auch wenn, ich meine, ist natürlich, es ist schwierig, aber ich finde schon, also aus meiner Erfahrung jetzt, dass die eben nicht sprechen, denen kann auch nicht geholfen werden. Ne? Und dann hat man als Außenstehender auch keine Chance, irgendwie gegebenenfalls unterstützend zu helfen oder wie auch immer. Also es ist schon gut, eigentlich immer offen über alles zu reden, ne?
Ja, oh mein Gott, meine Stimme. Aber ich finde, da kommt es auf den Rahmen an. Also das heißt, wenn man Therapie hat, Psychiater hat, oder anderweitige Vertrauenspersonen, also wie zum Beispiel in einer Wohngruppe, Betreuer oder so, dass man dann explizit mit denen darüber redet, aber dann halt nicht Freunde damit stark belastet oder denen irgendwie was zumutet, was die nicht tragen können. Weil das ist oftmals einfach ganz schlimm. So, also vor allem auch für die wissen teilweise auch einfach keinen Umgang damit.
Gut, aber da könntest du ja quasi hinzufügen und ihnen sagen, was sie aber trotzdem, auch wenn sie keine Fachleute jetzt sind, aber es gibt ja mit Sicherheit Dinge, die man gut für dich tun kann dann in solchen Situationen, wenn es dir nicht gut geht, oder? Weil die Hilflosigkeit, weil eben so eine Sprachlosigkeit herrscht, ist ja eigentlich immer das Schlimmste. Und ja klar, Freunde und Familie und so, die sind keine Profis und so. Aber es gibt ja doch immer Dinge, die tun können, oder? Also was tut dir am besten? Was können Freunde, wenn es dir schlecht geht, am besten für dich tun? Oder überhaupt dein Umfeld?
Also was man dann halt einfach so tun kann, ich muss halt dann selbstständig einmal auf die zukommen und sagen, so, oder halt auch einfach gar nichts sagen. So einfach, dass ich gerade Gesellschaft brauche. Ja. Ich einfach nicht alleine bin. Und da ist es halt auch egal, ob man irgendwie miteinander redet oder interagiert oder nicht. Aber Hauptsache, dass man nicht alleine ist. So. Und da habe ich auch oftmals mit Freunden Gespräche drüber geführt, dass das halt auch einfach wichtig ist. Teilweise brauche ich einfach nur diese Gesellschaft.
Ja, super. Ja, genau. Ja, eben, und man muss ja auch nicht immer alles zerreden, ne? Also viele Unwissende haben ja eben immer die Angst davor oder sind dem Irrglauben aufgesessen, es wird von ihnen jetzt was weiß ich erwartet, irgendwelche therapeutischen Höchstleistungen, was ja Quatsch ist, ne? Also ich verstehe das eben, weil so wenig Aufklärung stattfindet oder stattgefunden hat. Es wird von niemandem irgendwas erwartet. Es reicht schon völlig aus, es ist genau wie du sagst. Sitz einfach nur mit mir in der Sonne. Wir müssen über gar nichts reden, ne? Aber einfach eben, dass man das Gefühl hat, nicht alleine zu sein, ja. Was ist dir noch wichtig? Gibt es irgendetwas, was dir wichtig ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
Das ist gerade eine sehr, sehr gute Frage.
Nicht, dass wir gleich auflegen und du denkst, ach scheiße, das hätte ich jetzt gerne noch gesagt.
Das passiert mir öfter.
Ja. Ja, oder was möchtest du den Zuhörern mitgeben? Also jetzt, ob jetzt Suizidbetroffene oder nicht, oder eben psychisch Erkrankte oder nicht, vielleicht ist es irgendwas, was dir wichtig ist, was du noch sagen möchtest?
Also für Betroffene explizit unter anderem, dass sie sich definitiv keine Schuld geben sollen, dass sie keinerlei Schuld daran tragen und auch nicht, ja, ich sag mal, traurig darüber sein sollen, dass sie halt keinen Brief zum Beispiel bekommen haben. Auch wenn das natürlich, ja, dann sehr viele Fragen hinterlässt, ist es manchmal auch besser, als wenn man einen Brief bekommen würde. Weil das natürlich auch nochmal mehr hinterfragen, also mehr Fragen hinterlassen würde.
Ja, ja.
Und das würde halt unter anderem vielleicht auch gar nicht so gut tun, auch wenn manche Sachen vielleicht aufgeklärt worden wären. Aber manche Sachen werden ja auch gar nicht aufgeklärt. Und dass man sich halt auch auf jeden Fall Unterstützung sucht. Und für Betroffene, also psychisch Erkrankte oder auch Leute, die Versuche haben oder an sowas denken, dass man sich halt wirklich Hilfe sucht, nicht alleine bleibt.
Und vor allem nicht aufgibt bei der Suche nach Hilfe, oder? Weil es ist so frustrierend, ne? Und wenn du nach einem Therapieplatz suchst, dann musst du möglicherweise ein Jahr warten oder so. Das ist halt alles richtig beschissen. Aber eben die Suche nicht aufgeben, ne? Oder sich möglicherweise jemanden, einen Freund oder eine Freundin an die Seite zu stellen, der oder die einem hilft oder unterstützt bei der Suche, oder? Dass man das nicht so alleine machen kann, weil das überfordert einen ja sicherlich auch ab und zu, oder?
Ja, na klar. Und da gibt's auch noch einen ganz wichtigen Tipp. Es gibt auch noch Institutsambulanzen. Das ist auch immer ein ganz guter Weg, wenn man was einfach jetzt gerade braucht, dass man irgendwie einen Behandler hat. Der muss ja nicht festbleiben, sondern dass du dann trotzdem gegebenenfalls auf halt auf der Suche bist, aber halt erstmal irgendwo angebunden bist und halt nicht alleine bist. Das ist einfach ganz wichtig. Es kann halt sein, dass es ein paar Schwierigkeiten gibt, so mit dem Behandler dann, den du für diese kurze Zeit haben wirst. Aber es ist besser als überhaupt gar nichts. Und halt auch die 116, 117 kann halt da auch sehr gut helfen und vermitteln, aber da muss man natürlich auch gucken, dass es dann nicht nur so Coaching-Termine sind oder nur einmalige Termine, sondern dass es wirklich feste Termine sind. Was man auch am besten machen kann, das ist der Tipp von meiner Therapeutin, wenn man das online macht und nicht am Telefon, weil da wird dann auch meistens angezeigt, ob das dann nur ein einmaliger Termin ist oder ob man dann auch dort weiter in Behandlung bleiben kann.
Aha, okay. Ja, das sind alles wertvolle Tipps, ja. Wie, das ist jetzt mehr oder weniger meine letzte Frage. Ich ziehe ganz oft den Vergleich heran, die meisten können das dann so dadurch ganz gut nachvollziehen. Er ist mir aber auch schon zum Vorwurf gemacht worden. Also, weil eben so viele Hinterbliebenen, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, diese wahnsinnigen Schuldgefühle haben, dann sage ich immer, ja, aber stell dir doch jetzt mal vor, dein Angehöriger wäre an einer Krebserkrankung gestorben. Da hättest du ja auch keine Schuldgefühle. Da würdest du auch nicht hingehen und sagen, ja scheiße, wenn ich doch dreimal mehr angerufen hätte oder wenn ich doch nur das und das gemacht hätte oder das und das bemerkt hätte, dann wäre derjenige auch nicht gestorben oder so. Das würdest du dir ja auch, die Gedanken würdest du ja niemals bekommen. Also, wie vermittelt man jemandem, dass jetzt Depressionen, also meine Mutter hat es in ihrem Abschiedsbrief so formuliert, es ist ein tödlicher Krebs der Seele. Und wie vermittelt man aber Menschen, die das noch nie selber erfahren haben, die noch nie selber psychisch erkrankt waren, wie vermittelt man denen, dass es sich dabei wirklich um eine potenziell tödliche Krankheit handelt? Weil eben es herrscht ja immer noch dieser Irrglaube, leider, ja, du hast dich halt nicht so genügend zusammengerissen oder geh mal in die frische Luft oder was weiß ich. Das ist wirklich ja eine Erkrankung, die jeden auch ereilen kann, ne? Wie macht man das aber Unwissenden? Wie vermittelt man das jemandem?
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach im Generellen die Aufklärung über halt mentale Erkrankungen. Ich glaube, das nimmt schon so die halbe Miete vorweg, so, ne? Und ja, natürlich, so kommt es drauf an, kann sich diese Person darauf einlassen oder nicht. Das kann es halt natürlich sonst sehr stark erschweren, was dann halt sehr kontraproduktiv ist. Aber wenn die Person ja sich darauf einlässt, kann man da auch wirklich sehr gut mit arbeiten, kann das sehr, sehr gut erklären. So, und da ist es halt auch ganz wichtig, so in den Austausch zu gehen und ja, vor allem, also das Betroffene, also Leute, die halt eben solche Erkrankungen haben, dann mit ihrem Umfeld halt auch eben klar darüber reden.
Ja.
Aber da ist es halt natürlich auch vom Umfeld gefragt, dass es nicht stigmatisiert wird und dass es nicht einfach ja weggeschwiegen wird, sondern dass darüber wirklich geredet wird. Weil da kann man dann wirklich sehr, sehr viel Aufklärung betreiben, schon im Vorfeld. Und im Generellen, dass man sich halt einfach damit mit dem Thema richtig auseinandersetzt. Ich glaube, das ist halt auch einfach wirklich ein sehr wichtiger Punkt.
Ja. Ja, ich meine, die glücklichen Menschen, die damit gar keine Berührung haben, ja, die können einfach nur froh sein, ne? Aber deswegen, klar, sehen die natürlich auch keine Notwendigkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite muss man ja auch diese Zahlen nochmal nennen. 6 Millionen Menschen in Deutschland jährlich erkranken an Depressionen, ne? Jedes Jahr aufs Neue. 6 Millionen. Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Ja. Ja, also wenn dir jetzt sonst nichts mehr einfällt, was wir noch ansprechen oder besprechen sollten, dann würde ich jetzt dir danken für das Gespräch. Ich bin froh, dass du dich gemeldet hast und ich hoffe jetzt im Sinne der Zuhörer, dass ich alle Fragen, die irgendwie wichtig oder interessant sind für uns Hinterbliebenen, dass die irgendwie zur Sprache gekommen sind. Ja, wie fühlst du dich jetzt nach so einem Gespräch? Also bist du, du musst ja zu denjenigen gehören, die inzwischen gelernt haben, darüber zu sprechen. Deswegen fällt es dir ja zum Glück nicht schwer. Und war das Gespräch in deinem Sinne? Oder hat dir noch etwas gefehlt? Weil möglicherweise habe ich ja gar nicht die richtigen Fragen gestellt.
Also ich fand das Gespräch eigentlich ganz gut und es fällt halt auch irgendwann mit der Zeit auch leichter, halt darüber zu reden, vor allem wenn man halt schon öfter darüber geredet hat und es halt nicht totgeschwiegen worden ist.
Ja,
vielleicht wäre so im Generellen auch die Frage gut, ab wann man denn wirklich gemerkt hat, also weil ich denke mal, dass sehr, sehr viele das gar nicht verstehen. Also vor allem Betroffene von Suizidversuchen und diversen psychischen Erkrankungen.
Ja.
Dass zum Beispiel die Versuchsanzahl nicht normal ist oder dass es nicht nur eine Zahl ist, sondern dass es schon mehr ist als nur eine Zahl. Also weil zum Beispiel aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe es vorher halt primär als nur eine Zahl betrachtet und nicht als etwas, wo mehr dahinter steckt. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich das verstanden habe, bis das wirklich bei mir im Kopf angekommen ist.
Ja. Ja, aber ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass du dich auf diese Reise begeben hast und dass du vor allem noch da bist, dass deine ganzen Versuche nicht geklappt haben. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du diese Reise gut weitergehen kannst und dass es dir immer besser gehen möge im Laufe der Zeit und dass du irgendwann vielleicht sogar behandlungsfrei bist, weil du eben genug Werkzeug an der Hand hast und einfach ein gutes Leben führen kannst, ohne dich jetzt ständig mit diesem Thema auseinandersetzen zu müssen, weil das überschattet ja nach wie vor dein Leben, ne?
Ja, ich hoffe auch einfach sehr, dass das irgendwann mal wirklich noch besser wird.
Ja.
Ich bin froh, dass es jetzt schon mittlerweile besser geworden ist. Das gibt schon zumindest mal endlich ein bisschen Ruhe.
Ja, deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du erzählt hast und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe.
Danke.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Lus Geschichte. Liebe Lu, ich möchte dir zum Schluss noch einmal von Herzen danken. dafür, dass du heute hier warst, dafür, dass du mir vertraut hast und vor allem dafür, dass du bereit warst, deine Geschichte so offen mit uns zu teilen. Du bist erst 19 Jahre alt und hast trotzdem schon so vieles erlebt und aushalten müssen, was kein Mensch erleben sollte. Umso mehr wünsche ich dir, dass dein Leben von jetzt an auch andere Seiten für dich bereithält. Leichtere, schönere, liebevolle. Und Menschen, die dich sehen, ernst nehmen und dir gut tun. Dass du heute hier sitzt und seit einem Jahr keinen Suizidversuch mehr unternommen hast, ist etwas sehr Wertvolles. Und ich hoffe sehr, dass du dir immer wieder bewusst machst, dass es Ziele, Wünsche und vielleicht auch Dinge gibt, die du heute noch gar nicht kennst und die trotzdem irgendwann einmal auf dich warten können. Bitte verliere diese Ziele nicht aus den Augen. Auch dann nicht, wenn es zwischendurch wieder schwere Tage geben sollte. Ich bin sehr froh, dass du heute noch hier bist. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du irgendwann auf dein Leben schauen kannst und sagen kannst, es war gut, dass ich geblieben bin. Danke, dass du uns heute deine Geschichte erzählt hast. Und für deinen weiteren Weg wünsche ich dir wirklich alles, alles Gute. Liebe Zuhörer, bevor ihr geht, noch eine kleine Bitte. Wenn euch diese Folge etwas gegeben hat und ihr möchtet, dass Selbstwort auch in Zukunft kostenlos für alle bestehen kann, freue ich mich sehr, wenn ihr Teil des Förderkreises Selbstwort werdet. Schon ab 3 € im Monat macht ihr einen Unterschied. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Von Herzen danke. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso der Bücher, überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.